Und wenn dann der Gott dem Gläubigen gar ein eifersüchtiger Gott ist, du darfst keine Götter haben neben mir, dann steht schon mal die Frage im Raum, wie sich eigentlich die zur Kirche organisierte Religion hierzulande mit der Bedingung zurechtkommt, unter die der Staat ihre freie Religionsausübung gestellt hat. Du darfst keine Götter neben mir haben, ist der glatte Widerspruch zu dem, was der verordnete Pluralismus der Religionsausübung ist. Wie stellt sich also Kirche zu den irdischen Herren hierzulande, zur Politik, zu den wahren, zu den tatsächlichen Machthabern hierzulande, ist eine Frage. Wir können erstmal festhalten, so ohne weiteres passt den Religionen diese Sorte erlaubter Religionsausübung unter den beiden Bedingungen, erstens nur Privatsache, wehe, ihr kommt mir damit als Staatsmacht in die Quere, und zweitens, ihr habt die Religionen aller anderen, ihr habt alle anderen Religionen auch als Religionen anzuerkennen, das passt irgendwie nicht zusammen. Allerdings, eine aus dem Glauben entspringende Notwendigkeit ist es nicht, dass Religion, dass Kirche sich so gut eingemeinden lässt, wie das hierzulande die christlichen Religionen und das Judentum tun. Es ist nicht notwendigerweise so, es passt erstmal gar nicht zur Kirche, dass der Herr im Himmel in Gestalt seiner irdischen Vertreter nicht in Konkurrenz zu dem irdischen Herrn tritt. Der Spruch, den jeder von euch kennt, gibt dem Kaiser, was des Kaisers und Gott, was Gottes ist, gilt nämlich für die Kirche immer nur dann, wenn die Kirchenfürsten der Auffassung sind, dass der Kaiser auch tatsächlich gottgefällige Politik macht. Die drehen es also in gewisser Weise auch immer um. Das anzuerkennen, fällt einigen Kirchen und Glaubensgemeinschaften schwerer und anderen leichter. Das anzuerkennen, dass der Kaiser, also die Machthaber hier, tatsächlich gottgefällige Politik machen. Immer haben sie jedoch einen Kunstgriff parat, mit dem sie sich mit den Herrschaften, mit den tatsächlichen irdischen Machthabern arrangieren können. Das ist der Kunstgriff, die Mächtigen dieser Welt ideell, also nur eingebildet, ebenfalls zu Knechten des Allerhöchsten zu machen und ihre Werke gottgefällig zu interpretieren. Für sie sind dann die irdischen Herren auch nur Auftragnehmer des Allermächtigsten und seiner 10 Gebote. Das geht schon, das kriegt man auch hin. Aber ob das gewollt ist, ist eine andere Frage. Die Herren der Welt kommen ihnen hierzulande da auch schon mal entgegen und behaupten umgekehrt, dass ihre Politik insgesamt von christlichem Gedankengut durchdrungen wäre. Die Parteien haben das C im Namen, CDU, CSU und so weiter. Und einige von ihnen behaupten frank und frei, dass ihre Kriege ihnen im Schlaf, im Traum von Gott eingeflüstert worden wären. Das kennt man noch von Bush selig. Aber wie gesagt, notwendig ist das überhaupt nicht. Und wenn die Politik sich auf das C beruft und die eigenen politischen Absichten nach innen und imperialistisch nach außen als im Einklang mit den Wünschen des Allmächtigen formulieren, dann ist das natürlich erkennbar nichts anderes als funktionelle Heuchelei. Sie wollen nichts anderes als die Glaubensschafe an die Wahlurnen zu führen, und zwar an die Wahlurnen zu führen, so dass die dabei auch noch die richtige Partei, nämlich die C-Parteien, ankreuzen. Also das Verhältnis zwischen Kirche und Staat ist nicht so einfach, wie es hierzulande den Anschein hat, bei dem geregelten Verhältnis zwischen Staat, zwischen säkularem Staat und den beiden oder drei großen Religionen hierzulande. Es verhält sich nochmal andersrum, die Differenz genannt. Es verhält sich nämlich so, dass die Kirche schon moralische Autorität für sich beansprucht. Das heißt, die Autorität für sich beansprucht, den Willen der Leute auf den Willen der Leute hierzulande, auf Gott einzuschwören. Und deswegen ist die Kirche immer eine Herausforderung für die herrschende Staatsgewalt, die nämlich dasselbe will. Auch sie sieht die unbedingte politische Notwendigkeit, sich des Willens ihrer Bürger zu versichern. Die einen wollen den Willen der Bürger für Gott einspannen und die anderen wollen den Willen der Bürger für ihre irdischen Zwecke, Wachstum und Herrschaft nach innen und außen einspannen. Und die irdischen Herren wissen, dass ohne Zustimmung des Volkes zu ihren staatlichen Affären hierzulande Politik nicht läuft. Für die hiesige Politik braucht es die Zustimmung des Volkes an zahlreichen Fronten, aus denen diese Gesellschaft besteht. Die Zustimmung des Volkes in Gestalt des Mitmachens an der Arbeitsfront, der Zustimmung der Leute in Gestalt des Mitmachens an der Front, an der Reproduktionsfront der Gesellschaft, sprich beim Kinderkriegen, das Volk darf ja nicht aufsterben, und letztlich auch noch an der militärischen Front. Für all diese Abteilungen braucht es hierzulande in der Demokratie den Willen der Leute. Deswegen tut der moderne Staat auch alles Mögliche dafür, die Willensbildung der Menschen hierzulande, seines Volks, durch Erziehung und öffentliche Agitation in die gewünschten Bahnen zu lenken. Das macht er nicht so, indem er hinter jeden einen Polizisten stellt oder einen Aufpasser stellt. Das macht er nicht so wie im Feudalismus. Da drängt er nicht auf unbedingten Kadavergehorsam. Das ist nicht seine Sache, sondern die hiesigen Machthaber setzen auf freiwilliges Mitmachen. Das ist der Witz einer ganzen demokratischen Gesellschaft. Freiwilliges Mitmachen an all den Fronten, die ich genannt habe, ist das Erfolgsgeheimnis stabiler demokratischer Herrschaft. Und die Abteilung, in der das freiwillige Mitmachen alle 4 Jahre einen Festtag hat, sind die Wahlen, über die ich vor einiger Zeit hier schon mal was Kritisches gesagt habe. So, damit ist die Konkurrenz zwischen Kirche und Staat auf seinen Begriff gebracht worden. Beide wollen jeweils mit ihrer Tour, mit ihrer unterschiedlichen Tour, den Willen der Leute für sich pachten. Die einen wollen es mit politischer Agitation, die anderen wollen es in religiös-moralischer Agitation machen. Und doch ist hierzulande, und dafür spricht, steht der Artikel im Grundgesetz, diese Konkurrenz nicht offen. Die ist nicht offen. Was die Kirche hier darf oder nicht darf, hängt ab von der Erlaubnis. Die Konkurrenz ist also zugleich eine staatlich-politisch entschiedene Konkurrenz. Wo der Staat, wie er hierzulande aufgetreten ist als säkularer Staat, also die Kirche von sich abgetrennt hat, mit übrigens nicht immer sehr zimperlichen Mitteln durchgesetzt hat, da ist diese Konkurrenz, die der Sache nach besteht, in der Art und Weise, wie sie sich äußert, politisch entschieden. Staatliche Willensbildung will den Bürger zur freiwilligen Akzeptanz der gültigen und hierzulande mit Gewalt etablierten Rechtsverhältnisse bringen und von der Güte der Rechtsverhältnisse überzeugen. Da darf die Konkurrenz der Kirche nicht dran rütteln. Ihre Gebote und Wertvorstellungen haben über den Status hinaus als private Überzeugung keine Rechtsgültigkeit. Niemand kann hierzulande gezwungen werden, Vater und Mutter zu ehren oder den Nächsten zu lieben wie mich selber oder so ein Quatsch. Aber in Sachen Steuergesetzgebung, in Sachen Straßenverkehrsordnung, in Sachen Respekt des Privateigentums wird man hierzulande genötigt, sich an diese Sachen als Rechte zu halten. Das ist keine Privatangelegenheit. Das ist durchgesetztes Recht und die Grundlage dieser Gesellschaft, gerade was den Respekt des Privateigentums anbelangt. Da heißt es zahlen, wenn ich was haben will, und nicht einfach nur nehmen, weil das heißt ja denn hier klauen. Also Staatssache ist keine Privatsache, ist Rechtssache. Die Kirche hat sich mit ihren Geboten, mit ihren moralischen Gesetzen zurückzuhalten und darf da nicht als Konkurrenz gegen den Staat auftreten. Wenn die Kirchen dies und nebenbei auch noch die verfügte Pluralität der Religionen akzeptieren, also akzeptieren, dass es auch noch Götter neben ihrem eigenen Gott gibt, dann erlaubt ihnen der Staat die Teilhabe an der moralischen Indoktrination des Volkes. Sofern sie auf den Monopolanspruch über Wille und Moral der Bürger verzichten, sofern sie keine Vormundschaft beanspruchen über die Köpfe der Bürger, dürfen sie als Nebenmacht, als moralische Nebenmacht weiterhin existieren. Und genau so, jetzt komme ich zu meiner allerersten Frage, welches Interesse hat der Staat daran? Und genau so als ideologische Nebenmacht sind die Kirchen auch erwünscht und funktionalisierbar. Gerade die Entmachtung der Kirchen, dass ihnen nicht erlaubt wird, sich als konkurrierende ideologische Macht neben und damit gegen den Staat aufzustellen. Gerade die Entmachtung der Kirche erlaubt ihre staatliche Indienstnahme für Zwecke eben der weltlichen Herrschaft. Und die Einrichtung in diesem Dienstverhältnis durch die Kirchen, jetzt die ganze Sache umgekehrt von der Kirche her gedacht, erlaubt der Kirche die Entfaltung, allein das erlaubt ihnen die Entfaltung ihrer dann allerdings relativierten Macht. Die Funktionalisierung der religiös-moralischen Agitation der Kirche durch den Staat, worin sie besteht, habe ich eigentlich in meinem Teil vorne, wo ich über die Glaubensinhalte gesprochen habe, erklärt. Ich fasse es nochmal zusammen. Wo es heißt, das Leben mit all seiner Prüfung, mit all seinen Prüfungen ist Gott gewollt. Das hält allen irdischen Verursachern von Prüfungen, Staat und Kapital letztlich, den Rücken frei. Dann ist es von ihnen nicht gewollt, dann kann man sie dafür auch nicht haftbar machen. Fein. Die Selbstbezichtigung der Sünder ebenso. Mit allen Schadensfällen des irdischen Lebens müssen die Gläubigen so umgehen, dass der Schaden auf sie als Geschädigte selbst zurückfällt. Sie sind ja Sünder. Sie haben also nichts anderes verdient. Praktisch. Auch wiederum praktisch. Hält erneut wiederum Staat und Kapital den Rücken frei. Was immer man mit den Leuten, mit den kleinen Leuten anstellt, sie haben es oder sollen es interpretieren als, sie haben selbst Schuld, sie waren ja irgendwie Sünder. Die Demut und Bescheidenheit, ich bin nur ein kleines Menschlein im Angesicht Gottes, passt ebenfalls gut zu all dem, was hierzulande weltliche Verzichtsagitation ist. Kennt man die gesamte weltliche Verzichtsagitation? Fängt an mit Konsumterror. In der Wissenschaft, in der Ökonomie heißt es, der Mensch sei ein Gierschlund, der nie genug bekommen kann und so weiter und so fort. Passt wunderbar dazu. Die Opfer- und Anpassungsbereitschaft des Glaubens. feiert dort Erfolge, wo die Kanonen, übrigens immer noch heute, von der Kirche gesegnet werden und wo des Kaisers Politik, also die Politik der herrschenden Mächte, als nichts anderes denn als Verkörperung der christlichen Werte vorgestellt werden. Und auch die kirchliche Agitation, dass der Mensch sich ständig in Übereinstimmung mit dem Allerhöchsten befinden soll, ist nutzbar. Nichts Schöneres für die irdische Macht, wenn der Mensch, wenn das Menschlein dran gewöhnt ist, sich in Übereinstimmung mit in dem Fall sogar von Gott gewollter irdischer Macht zu fühlen. Selbst die Verstandesverachtung, die der Ausgangspunkt jeder Religion ist, Glauben als Gewissheit, Nichtwissen als Gewissheit, ist immer noch brauchbar hierzulande. Brauchbar, wo sie sich, diese Verstandesverachtung, gegen die sogenannte Intelligenz in Anführungszeichen mobilisieren lässt, die Intelligenz, der gegenüber die politische Herrschaft nicht erst bei Hitler, sondern vorher und nachher auch schon mal immer an den Verdacht hat, wo Intelligenz ist, ist kritisches Denken und wo kritisches Denken ist, da sind subversive Übergänge fällig. Gegen diese Sorte Intelligenz lässt sich diese Sorte christlicher Verstandesverachtung mobilisieren. Übrigens aufpassen, das Urteil, etwas sei verkopft, ist nichts anderes als diese Sorte Benutzung der Verstandesverachtung, der Verachtung des eigenen Verstandes und ihrer Mobilisierung gegen die Benutzung des Kopfes. Stammt übrigens, obwohl es in der Pädagogik inzwischen schon eingedrungen ist, stammt der Begriff Verkopfung von Hitler. Ist kein positives Prädikat, sondern sagen wir mal ein bisschen drüber nachdenken. Verkopft heißt hierzulande schlimm. Fürchterlich verkopft, man muss doch mehr mit dem Bauch denken. Ja. Verstand ausschalten heißt das. So. Also, fassen wir zusammen. Gewünscht ist die religiöse Sittlichkeit nur als begleitende Deutung des irdischen Alltags. Die staatsbürgerliche Moral, die es braucht, damit das Volk sich ganz aus freiem Willen all den hierzulande für die meisten wenig erträglichen Notwendigkeiten zu unterwerfen, beansprucht allemal das Primat. Staatliche Agitation ist das Höchste. Dass das Privateigentum und sein Schutz ein Segen sind, dass sich Leistung lohnt, Misserfolge immer nur das Resultat mangelnder Leistungsbereitschaft sind, Geld ein Mittel ist, mit dem man sich ein schönes Leben machen kann, das sind lauter Inhalte des falschen Bewusstseins, mit dem der Nachwuchs dann nach 10 oder 12 Jahren politischer Agitation in den Erziehungsanstalten die Schule zu verlassen hat. Kirchen dürfen nun auf diese Resultate der politischen Agitation, die Erziehung heißt, nochmal ihre Sonderform des falschen Bewusstseins obendrauf setzen. Sie dürfen das irdische, politische falsche Bewusstsein, das in die Köpfe des Nachwuchses eingepflanzt wird, nochmal sozusagen religiös-moralisch überhöhen. Etwa so, schon angedeutet, über Erfolg und Misserfolg entscheidet letztlich bei allen Anstrengungen der kleinen irdischen Menschen doch nur der Höchste, dessen unergründlicher Wille geschehe, ein Wille, den man nicht kennt, dem unterwirft man sich, im Himmel und auf Erden und so weiter und so fort. Dieses Arrangement zwischen Staat und Kirche. Der Staat sagt, ich kann euch nur zulassen, wenn ihr mir in meiner Agitation nicht in die Quere kommt, sondern euch nur tauglich erweist in der religiösen moralischen Überhöhung der Botschaften, die hierzulande an das Volk vermittelt werden sollen. Dieses Arrangement hat die westlichen Demokratien in den Verdacht gebracht, ich sag's mal so, dass sie weltanschaulich neutrale Staaten seien. Sie haben sich nicht mit einer bestimmten Religion zusammengeschlossen, sondern überlassen Religionen, wenn sie denn passen, ihren Raum und weisen ihnen ihre Funktion zu, unabhängig davon, welche Religion es ist. Das ist ja das, was das Grundgesetz auch nahelegt, der Pluralismus der Religion. Was hat es damit auf sich? Weltanschaulich neutral. In gewisser Weise stimmt es. Neutral verhält sich der Staat in der Tat zu allen jenen Weltanschauungsvereinen und Religionen, an deren moralischer Betätigung er nicht nur nichts zu meckern hat, sondern die ihm zu Pass kommt. Sogar Atheismus erlaubt er, besonders dann, wenn dieser Atheismus ihm auch noch die Erlaubnis mit dem Lob von Toleranz, mit dem Lob von Meinungs- und Glaubensfreiheit honoriert. So lässt sich als Staat gut neutral sein. Zumal die unverdächtig erscheinende Grenze jeder staatlichen Neutralität darin gleich eingeschlossen ist. Als staatliche Pflicht gilt es dann nämlich, als selbstverständlich dort einzugreifen, zu verbieten, als Sekte zu entlarven, wo eine Weltanschauung den hier gegebenen Pflichtenkanon nicht einfach moralisch überhöhen, sondern mit einer Alternative konfrontieren möchte. Der Witz an der weltanschaulichen Neutralität des modernen, säkularen Staates besteht also darin, dass der Staat sich zu allen ideologischen, zu all jenen ideologischen Aktivitäten neutral verhält, deren moralische Prinzipien er instrumentalisieren kann. Und zwar für seine säkularen Zwecke. All jene, die er nicht instrumentalisieren kann, die unterzieht er einem Verdacht. Übrigens, wenn man sich mal anschaut, wie die hiesigen Politiker über den Islam reden, so finden sie an dem durchaus Sachen, die sie brauchen können für ihre eigene Agitation. Ich habe noch ein Zitat von Schäuble im Kopf, wo er den Familienzusammenhang der islamischen Familien lobt. Die könnten glatt den halben Sozialstaat ersetzen. Eine Familie, die Hälfte arbeitslos, die gehen nicht zum Sozialstaat, sondern sie helfen sich wechselseitig. Klasse, der Respekt vom Alter, stolz auf ihre Geschichte und ähnlichen Blödsinn mehr. So etwas wie Neutralität des Staates setzt allerdings die geklärte Machtfrage, die entschiedene Konkurrenz zwischen Staat und Kirche voraus. Die Kirche muss also, um hierzulande überhaupt einen Raum zu haben, erlaubt zu sein, ihre Entmachtung, ihre Degradierung zur Privatsache, ihre Degradierung zu einer Religion neben vielen anderen geschluckt, muss also ihre eigenen, eigentlich auf Monopolismus ausgerichteten Glaubensartikel mit der staatlich gewünschten Sittlichkeit, hinter der nun mal die Staatsgewalt steckt, versöhnt haben. Nach wie vor sind damit natürlich noch längst nicht alle Zerwürfnisse zwischen Staat und Kirche aus der Welt. Nein, es kommt immer wieder zu Zerwürfnissen zwischen Staat und Kirche, selbst unter den Bedingungen des säkularen Staates, also der Trennung von Staat und Kirche, der von der Staatsmacht erlaubten Religiosität. Und zwar aus folgendem Grunde: Für den Befund der Kirche, dass die Politik, also die weltlichen Herren, die Kaiser, gottgewollt sind, bedarf es nun mal schon, gerade auch für die Gläubigen, immer noch der Prüfung der irdischen Gewalt. Den Gläubigen muss nämlich ex cathedra, also von der Kanzel in der Kathedrale, plausibel gemacht werden, dass diese und jene Politik der Bewältigung der Finanzkrise, der Abschaffung des Sozialstaates, des Krieges in Afghanistan und so weiter, irgendwie mit der Botschaft der Religion zusammenpasst. Und darüber werden Kirchenleute manchmal, die Gläubige auch, kritisch. Da fällt es ihnen dann schon mal ein, das Treiben der Staatsmacht oder des Kapitals, dass das nicht ganz passt in ihr eigenes Wertekorsett von Gerechtigkeit, Demut und Nächstenliebe, wie es beispielsweise die katholische Soziallehre vorschreibt. Wo gar ein Staat Abtreibung erlaubt oder wo er lebensunwertes Leben auslöscht, wie im Faschismus, da sieht die Kirche glatt eine Amtsanmaßung der irdischen Herren gegenüber der universalen Entscheidungskompetenz des Schöpfers in allen Fragen von Leben und Tod. Da darf der Staat sich nicht einmischen, behaupten sie. Und machen schon mal gelegentlich mobil, gerade in diesen Fragen der Abtreibung. Ihr wisst es, in Amerika haben es die Gläubigen oder seine Abteilung der Gläubigen zu einer Militanz gebracht, die auch vor dem Umbringen von Abtreibungsärzten nicht Halt macht. Zum Gegner, zum richtigen Gegner der Staatsmacht, kann dann eine Religion nebst ihrer Kirche auch da schon mal werden, wo die Kirche nicht die Abweichung der Politik in Einzelfällen konstatiert, sondern wo der Kirche die ganze Linie der Politik nicht passt. Etwa wenn Kommunisten an die Macht kommen und den Leuten diesen ganzen Hokuspokus austreiben wollen, dann sind sie selbst als die bloß ideellen Organisatoren der Volksgemeinschaft kaltgestellt und dann besinnen sie sich durchaus auf Mittel, wie man sie sonst eigentlich nur von Untergrundarbeit kennt. Die historischen Beispiele dazu sind bekannt. Umgekehrt hat es der Staat mit seinem Verdacht gegenüber widerspenstigen Religionen vergleichsweise einfach. Er kann sie einfach verbieten und seine Machtinstrumente reichen in der Regel aus, diesem Verbot auch Nachdruck zu verschaffen. So. Bislang, ich mache mal eine kleine Zäsur, bislang habe ich erklärt, was die Idiotie des Glaubens ist, welche Sorte Verstandesverachtung, Demut, Opferbereitschaft darin gegeben ist, warum der Staat die Kirche durchaus zu funktionalisieren bereit ist, wo aber auch das Konkurrenzverhältnis zwischen diesen beiden Abteilungen des Angriffs auf den Willen der Menschen liegt.